Deutschlandfunk, Information und Musik.
Das Leonardo-Jahr steuert auf seinen ersten Höhepunkt zu. Morgen, am 2. Mai, vor genau 500 Jahren, starb er, der große Künstler, Erfinder, Wissenschaftler, dem die Nachwelt das Prädikat Universalgenie verlieh. So viel schien er gewusst und gekonnt zu haben. Leonardo, der Schöpfer des berühmtesten Gemäldes der Welt und anatomischer Zeichnungen von unglaublicher Exaktheit, der Mathematiker und botanische Forscher, der Architekt und Kriegsmaschinenerfinder und. Ja, und jede Zeit und jede Wissenschaft, so scheint es, feiert Leonardo, wie er ihr gerade am besten gefällt. Er hat ja auch alles zu bieten. Ernst-Peter Fischer ist Naturwissenschaftler und Wissenschaftshistoriker und hat sich in seinen zahlreichen Büchern immer wieder auch mit Leonardo da Vinci beschäftigt. Guten Morgen, Herr Fischer.
Guten Morgen, Frau Ronny.
Tja, man weiß erstmal gar nicht, wo man oder womit man anfangen soll bei Leonardo. Und es ist ja auch so, dass jeder Biograf, jede Biografin ihn irgendwie anders sieht. Ja. Sie, Herr Fischer, haben ihn schon vor vielen Jahren in einem Buch an den Anfang einer Wissenschaftsgeschichte gestellt. Ja. Leonardo, Heisenberg und Co. Wie wichtig, wie wegweisend war er denn da?
Also Leonardo ist in einer Zeit tätig gewesen, in der man anfing, die Welt in Bewegung zu verstehen. Also die Welt davor galt als etwas, was unbeweglich war, fest war. Und man musste erstmal auf die Idee kommen, die Bewegung zu sehen. Also selbst in einer Linie, die auf dem Blatt war, da sah er die Bewegung, die die Linie gemacht hat. Und Bewegung heißt auch, dass man natürlich die versuchen musste zu verstehen, was die Bewegung veranlasste, wer dahinter stand. Und dieser große Gedanke, der ist natürlich immer noch vorhanden. Was ist sozusagen hinter all diesen Bewegungen am Himmel, auf der Erde, die ganze Entwicklung des Kosmos? Und Leonardo hat an dieser Stelle versucht, die Bewegung zu verstehen. Und er hat, wenn er heute lebte, würde er Filme drehen, Videos machen. Das war ja technisch nicht möglich, aber hat er die Zeichnungen so gemacht, dass man gewissermaßen die Bewegung sehen kann. Mhm. Und dadurch hat er insgesamt eine ganz andere, neuartige, dynamische Wahrnehmung des Lebens oder der Welt erfunden oder vorgestellt, die dann natürlich später ungeheure Ausmaße gewonnen hat. Also ich spreche vom 19. Jahrhundert, wenn dann jemand die Evolution des Lebens entdeckt. Aber das musste natürlich erstmal vorbereitet werden, dass es überhaupt ein Prinzip der Bewegung im Ganzen gibt.
Das Prinzip der Bewegung also. Und er selbst schien ja auch immer in Bewegung. Im Spiegel, der ja Leonardo diese Woche auch eine große Titelgeschichte widmet, da gab es einen ganz schönen Satz, fand ich. Leonardo war kein Universalgelehrter, sondern ein Universallernender. Ja. Also da steckt ja auch so ein bisschen diese Bewegung drin. Kein Gelehrter, sondern ein Lernender. Würden Sie da zustimmen?
Ja, sicher. Also man hört nie auf zu lernen. Man muss immer was Neues lernen. Aber dazu braucht man einen gewissen Standpunkt, den man gelernt hat, um von da aus sich weiterzuentwickeln. Wir würden das heute, wenn wir das Wort nicht so verunst hätten, Bildung nennen. Bildung ist immer das, was Sie erreicht haben, was Sie gemacht haben, das Gebildete und wie Sie diese Bildung fortsetzen wollen. Also Leonardo war eigentlich ein Universalgebildeter. Einer, der versucht, das Bilden der Natur, also ihre Entstehung versucht festzuhalten in seinen Zeichnungen, das Bilden der Wasserströme, das Bilden der Haarflechten, was er alles so zusammen sieht. Er sieht immer so einen Bildungs-, einen Werde-, einen Bewegungsprozess in den Dingen. Er beginnt die Welt dynamisch zu sehen, so wie sie uns sonst heute selbstverständlich, oder er beginnt auch gewissermaßen in die Zukunft zu blicken, entwirft zukünftige Modelle, Maschinen für die Zukunft, entwirft Städte für die Zukunft. Dieser Blick in die Zukunft ist eigentlich das ganze Neue.
Aber er hat ja nun auch Kriegsmaschinen entworfen. 1502 wurde Leonardo so eine Art Militäringenieur, obwohl er ja den Krieg ablehnte. Also er sprach von einer bestialischen Tollheit.
Ja.
Aber das ist ja nun irgendwie auch der alte Konflikt der Wissenschaft, oder beziehungsweise der Wissenschaftler, dass ihre Erfindungen und Erkenntnisse immer auch zerstörerisch sein können. Welche Rolle, Herr Fischer, meinen Sie, spielten solche Fragen, spielte also Moral für Leonardos wissenschaftliche Arbeit?
Also ich glaube, dass viele Leute sich an Kriegsgeräten beteiligt haben, also nicht nur Leonardo, sondern später auch selbst so unschuldige Leute wie Otto Hahn, die haben versucht mitzuwirken. Aber Leonardo war von vornherein, ich denke, allein durch die Herausforderung, solche Maschinen zu bauen, interessiert an diesen Dingen. Also mit Sicherheit war er kein kriegstreibender Mensch, aber die Möglichkeiten, die man dann sieht, also eine Armbrust zu bauen, Windmessgeräte zu bauen, Hebemaschinen zu bauen, das muss ihn einfach deshalb nervös und neugierig gemacht haben. Und hat er daran gearbeitet und hat er das vorgeschlagen, dass er das mal versucht, Tauchgeräte zu machen, Helikopter zu bauen, Fallschirme und so, was man sich so alles denken kann. Ich glaube, dass der einfach eine unbändige Fantasie hatte und er musste die nur an irgendeinem Punkt unterbringen und dann war eben so eine militärische Aufgabe was Herausragende. Außerdem ist natürlich so, ich bin Kriegsdienstverweigerer. Ich hasse den Krieg so wie Leonardo, wenn ich mir das den Bemerkungen erlauben darf. Aber man weiß natürlich auch, dass eine Verteidigungsbereitschaft notwendig ist. Wenn sie nicht verteidigungsbereit sind, werden sie überrannt. Also konnte er sagen, ich muss den Schatz, den ich bewohne, betreibe, belebe, den muss ich auch verteidigen können. Und ich kann mir insofern vorstellen, dass da Wissenschaftler immer bereit sind, ihre Qualität in so eine Entwicklung zu stecken. Das ist eine große Entwicklung, die im 20. Jahrhundert in enorme Ausmaße angenommen hat. Und Leonardo hat die nur vorweggenommen. Mhm. Also der hat ja fast alles vorweggenommen. Und das ist ja das, warum wir ihn so verehren. Der zertritt eine einzelne Figur auf und er nimmt alles vorweg, das Denken vorweg, das Planen vorweg, das Zeichnen vorweg, das Entwerfen vorweg, was wir heute gewissermaßen systematisch und weit verbreitet im industriellen Maßstab machen. Er nimmt das alles vorweg. Deshalb können wir immer nur staunen.
Jetzt haben Sie gerade die Zeichnungen angesprochen. Und um diese unfassbar exakten anatomischen Zeichnungen machen zu können, ist er ja in Hospitäler gegangen, um Leichen aufzuschneiden und zu untersuchen. Ja. Also ihm war es offenbar ganz wichtig, alles selbst genau sehen zu können. War da sowas wie der Inbegriff des empirischen Forschers auch?
Ja, also ich meine, da fängt er an. Also Sie können das so ruhig so nennen. Die Zeit ist ja noch so gewesen, dass man meinte, dass man bestimmte Sachen einfach nur lernen könnte, weil das die Autoritäten schon wussten, auch die Ärzte aus dem alten Griechenland, die wussten, wie das aussah. Und das brauchte man nicht nachzuprüfen, sondern musste das einfach nur lesen und von so einer Autorität erfahren. Und Leonardo fängt an und sagt, nichts, ich vertraue nur meinen eigenen Sinnen. Ich möchte das sehen, ich möchte das erfahren, wahrnehmen. Und das ist auch ein Gedanke, der wird dann systematisiert im 17. Jahrhundert. Und das ist dann so die Erfindung der modernen Wissenschaft, von der heute unsere ganze Gesellschaft lebt. Und Leonardo macht auch diesen ersten Schritt da.
Beim vitruvianischen Menschen, ne, zum Beispiel. Das waren ja einerseits die Ideen von Vitruv, dem antiken Architekten, ja, über den wohlgeformten Menschen. Aber der Leonardo, der hat dann eben auch echte Männer vermessen für seinen vitruvianischen Menschen.
Ja, da ist natürlich ein wunderbar, also er hat ein ästhetisches Prinzip dabei gehabt, in dem Vitruv-Menschen, da finden sie eine Menge Möglichkeiten, das Verhältnis des goldenen Schnitts zu finden. Dabei, wenn sie aber dann tatsächlich reale Menschen vermessen, finden sie das nicht so oft. Da hat er gewissermaßen auch sein Ideal gezeichnet oder da hat er sozusagen gezeichnet, wie der Mensch werden könnte. Also ich glaube, man muss bei ihm immer alles als dynamisches Prinzip sehen. Also könnte man werden und er steht ja auch, der vitruviane Mensch, nicht still, sondern der hat die Arme ausgebreitet, so als ob er gleich losrennen, was anfassen und neu erordnen würde. Also der ist eine unglaubliche dynamische Grundhaltung. Das ist ja auch beim Sehen. Also wenn er sieht, dann sieht er ja nicht nur sozusagen ein festes Bild, so einen Baum oder eine Pflanze oder ein Tisch, den man vor sich hat, sondern er ahnt und versteht, was die Wissenschaft heute beweisen kann, dass man das Bild, das man sieht, erst schafft. Mhm. Und das macht er dann in seinen Gemälden. Wenn man die Mona Lisa betrachtet, muss man das Lächeln herstellen. Es ist ja nicht da. Und diese Einbeziehung des dynamischen, aktiven, bewegten Subjekts des Betrachters, das ist auch seine großartige Errungenschaft.
Sie klingen wahnsinnig begeistert. Könnte oder kann Leonardo auch heute noch ein Vorbild sein für Wissenschaftler, für Naturwissenschaftler?
Seine Fantasie. Und wo er auf jeden Fall ein Vorbild ist, ist sein Optimismus, ist seine ungebrochene Bereitschaft, immer neue Dinge zu finden, nach vorne zu schauen und daran zu glauben, dass der Mensch eigentlich zu allem nachzubauen und zu machen in der Lage ist, wenn er nur das versteht. Also er wollte ja auch den Vogelflug nachbauen. Er sagte, das sind Gesetze dahinter, die kann man verstehen und dann kann man das umsetzen, so wie wir das ununterbrochen machen. Er ist das große Vorbild der ganzen Zivilisation, die uns heute charakterisiert.
Vielen Dank, Ernst-Peter Fischer, Naturwissenschaftler und Wissenschaftshistoriker über das Universalgenie Leonardo da Vinci, der morgen vor 500 Jahren gestorben ist. Vielen Dank, Herr Fischer.